die russische und übersetze, kann man das nicht über die russische?
Wow, ich mach Türkisch.
Du machst Ostdeutsch.
Funkisch nimmt man da noch ein bisschen.
Jemand hat mir gedacht, das ist
okay. Dieses Mantra, den wir eben noch gechantet haben, ist eine Glorifikation der 6 Goswamis von Vrindavan, von denen Rupa Goswami einer ist und dessen Werk eben hier der Upadeshamrita, der Nektar der Unterweisung ist. Und die ersten Zeilen, Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Samstabako, bedeutet, dass die 6 Goswamis sich die Mühe gemacht haben, sehr tiefgehend alle vedischen Schriften zu durchforschen, mit dem Ziel, ewige religiöse Grundsätze festzulegen zum Wohl der gesamten Menschheit. Und zum Beispiel eine Nektarunterweisung ist deswegen auch eine kondensierte Form von essentiellen Unterweisungen für spirituelles Leben. Wenn man diese befolgt, heißt es in manchen Versen auch, die führen garantiert zum Erfolg, zum spirituellen Erfolg. Noch Radha Krishna Padara Binda Bhajana Nandena Mataliko. Die 6 Goswamis sind immer vertieft in die Gemütsstimmung der Gopis und es heißt, deswegen sind sie es wert, dass man bei ihnen Zuflucht sucht. Okay? Und die Gopis sind immer bestrebt, eigentlich Krishna zufriedenzustellen und haben auch immer den Wunsch, andere Seelen zurückzubringen zu Krishna. Und so verstehen wir auch in unserer Linie, dass Rupa Goswami, Rupa Manjari ist praktisch eine Gopi auch. Und dass sie natürlicherweise auch in dieser Stimmung ist, dass sie alle Seelen in den Dienst Krishnas zurückbringen möchten. Und dieser Nektar der Unterweisung, viele kennen die Bhagavad Gita, oder ich frage, ist jemand hier zum ersten Mal da oder kennt das Krishna-Bewusstsein nur ganz, ganz, ganz gering? Alle schon ein bisschen mehr vertraut, ne? Super. Okay, man bezeichnet ja die Bhagavad Gita als das Standardbuch spirituellen Wissens und so ähnlich kann man den Nektar der Unterweisung betrachten als ein Standardbuch spiritueller Praxis oder wie der Bhakti-Yoga praktisch ausgeführt wird. Und es besteht aus 11 Versen und die ersten 3 Verse beziehen sich erstmal eigentlich auf die Grundlage des spirituellen Lebens, was man selber tun soll für sich. Und der erste Vers beschreibt, wie es notwendig und wichtig ist, 6 verschiedene Dränge, sogenannte Vegam, dass man die beherrscht. Und dass dadurch, dass man die beherrscht, wird der Geist stetig und man kann im spirituellen Leben Fortschritt machen. Srila Prabhupada schreibt in der Einleitung, dass die erste Pflicht sogar eines jeden spirituellen, eines jedes spirituellen Praktizierenden darin besteht, Geist und Sinne zu beherrschen. Wenn man das nicht macht, heißt es, dann ist gar keine Frage davon, dass man spirituell fortschreitet. Weil nämlich das Problem mehr ist, weil wenn das Bewusstsein zu sehr in die Sinne, in die Materie vertieft ist, hat man gar keine Beziehung mehr zum spirituellen Selbst, ganz zu schweigen, zum höchsten spirituellen Selbst, zu Krishna. Und dann folgen 2 Verse, die eben jeweils 6 Bestandteile auflisten. Zum einen die förderlich sind für hingebungsvollen Dienst, für Bhakti-Yoga und auch welche, die nachteilig sind. Und man sagt, weil der 4. Vers, aus dem wir lesen werden, da geht es um auch Wohltätigkeit. Und es gibt, glaube ich, im Englischen heißt dieses Wort Charity begins at home. Und so ähnlich kann man verstehen, dass auch der Anfang, wenn es um liebende Beziehungen geht, überhaupt Beziehungen zu anderen Menschen, ist eigentlich die erste Beziehung, die stimmen muss, die Beziehung zu einem selbst. Und das ist oft etwas, was entweder nicht gelehrt wird oder vielleicht auch nicht verstanden wird. Weil was oft passiert, warum auch Beziehungen nicht funktionieren, ob die nun jetzt sogenannte materielle Beziehungen sind oder spirituelle Beziehungen sind, ist, weil die Ausgangslage oder die Grundposition nicht stabil und nicht gut ist. Oder wenn man versucht, Aber wenn man selber nicht in einer guten Beziehung mit sich selbst ist, dann spiegelt sich das natürlich auch mit in der Beziehung mit anderen. Und manchmal hier in Beziehung geht es viel um Erwartungen, oder? Manchmal, das ist dann eine ganze natürlich komplexe psychologische Geschichte. Einfach der Punkt ist, die ersten drei Verse weisen darauf hin, dass man selber an sich bestimmte Arbeit macht. Okay, das heißt zum Beispiel in dem zweiten Vers, Adjahara Prayasas Ja, dass man, da geht es darum, dass man eben Mäßigkeit lernt, dass man nicht mehr isst, als man braucht, nicht mehr sammelt, als man braucht, sich nicht übermäßig bemüht. Prachalpo Niyamagraha, und dann auch, dass man seine Zunge beherrscht, seinen Drang zu sprechen. Oder? Und dann geht es auch darum, Fanatismus und auch Launhaftigkeit zu überwinden. Niyamagraha. Niya ist das Befolgen von Regeln, und Agraha hat zwar eine zweifache Bedeutung. Einmal nämlich das sehr begierige Annehmen, da geht es darum, Regeln und Regulierungen zu befolgen, aber nur um des Befolgenswillens, nicht unbedingt mit dem Bewusstsein, dass man dadurch spirituellen Fortschritt macht. Und das andere Agraha ist das, wenn man es launenhaft macht, sagt er, ja, das, was mir gerade passt, das nehme ich so rein, je nachdem, wozu ich Lust habe. Und diese zwei soll man auch überwinden. Und in einem weiteren, in dem nächsten Vers, dann im dritten Vers, beschreibt Rupa Goswami die Dinge, die wichtig sind, um im spirituellen Leben Erfolg zu haben. Und da geht es eben auch um Begeisterung, da geht es um Geduld, da geht es um Vertrauen. Und Vertrauen ist ein großes Thema, vor allem wenn wir auch dann von Beziehungen sprechen werden. Und hier geht es zwar, hier spricht Krishna, oder in dem dritten Vers, bezieht sich das auf eine Art Grundvertrauen, auch in hingebungsvollen Dienst. Utsahan nishchayat yaryatat karma pravartanat sangatyagat satovrite satbir bhakti prasityati. Dass durch dieses vertrauensvolle Ausführen hingungsvollen Dienstes mit Enthusiasmus und dem richtigen Bewusstsein auch auf Regeln und Regulierung bezogen, dass man dadurch den Erfolg kriegt im spirituellen Leben. Und dann kommt er zum vierten Vers, den wir heute besprechen wollen. Dadati pradikrinati guyamakyati pritchati punkte buchayate ceva sadbidham pritilakshanam. Ein sehr bekannter Vers. Ich denke, der ist jedem bekannt. Gaben verschenken, Gaben annehmen. Interessanterweise im Englischen wird noch das beschrieben als giving in charity. Weiß nicht, das Gaben ist vielleicht ein bisschen altes Deutsch. Man würde praktisch vielleicht heute von Wohltätigkeit sprechen. Sich vertraulich mitteilen, vertrauliche Fragen stellen, Prasadam annehmen und Prasad anbieten, sind die sechs Merkmale der Liebe zwischen Gottgeweihten. Hier wird also, ich lese meinen ersten Teil auch der Erläuterung. In diesem Vers erklärt Srila Rupa Goswami, wie man hingebungsvolle Tätigkeiten in der Gemeinschaft anderer Gottgeweihte ausführt. Es gibt sechs Arten von Tätigkeiten. Gottgeweihten Gaben schenken, von den Gottgeweihten annehmen, was immer sie in Erwiderung geben möchten, sich den Gottgeweihten mitteilen, sie über den vertraulichen Dienst des Herrn befragen. Prasadam oder spirituelle Speise ehren, die von den Gottgeweihten angeboten wird, und die Gottgeweihten mit Prasadam bewirten. Ein erfahrener Gottgeweihter erklärt, ein unerfahrener Gottgeweihter lernt von ihm. Man nennt dies Guyam Akyati Pritchati. Wenn ein Gottgeweihter Prasadam, Überreste von Speise, die dem höchsten persönlichen Gott geopfert wurden, verteilt, müssen wir dieses Prasad als durch die reinen Gottgeweihten empfangene Gnade des Herrn annehmen, um unseren Geist des hingebungsvollen Dienstes zu erhalten. Wir sollen auch reine Gottgeweihte zu uns nach Hause einladen, ihnen Prasadam anbieten und bereit sein, sie in jeder Hinsicht zu erfreuen. Es wird dies Punkte Bhujayate Cheva genannt. Und Srila Prabhupada geht dann weiter in dieser Erläuterung, klarzustellen, dass eigentlich diese Art von Beziehung, das gar nicht mal so etwas Exklusives ist unter Spiritualisten, dass es eine generelle menschliche Form des Austausches ist, dass jede funktionierende Beziehung mit so einer Dynamik ausgestattet sein muss. Dass ein gegenseitiges Geben und Nehmen, Prabhupada beschreibt es noch an einer Stelle, vielleicht dieses Prinzip von Geben und Nehmen. Und dass auch dieser vertrauliche Austausch zum Beispiel, wir brauchen Freundschaft, oder in denen wir jemanden haben, der mit uns ist, sozusagen, und der uns auch unterstützt, oder mit dem wir uns verstehen. Manchmal ist auch ein Problem der modernen Zeit, ist, dass Beziehungen überstrapaziert werden. Das heißt zum Beispiel, es treffen sich Ehemann, Ehefrau und jeweils ein, wahrscheinlich auch ist bei beiden so ein Ehepartner, kompensiert alle Beziehungen. Die freundschaftlichen Beziehungen, die elterlichen Beziehungen, weil die vielleicht nicht stimmen oder nicht vorhanden sind. Oder? Und so ist eigentlich eine natürliche Ausgewogenheit, ist, dass man verschiedene Beziehungen hat, um nicht eine zu überzustrapazieren. Weil dann wird man nämlich zu viel erwarten, oder? Das kann ja bei Devotees auch sein, dass man eben extrem viele Erwartungen hat und dann werden die nicht erfüllt, dann gibt es Frustration und dann gibt es Stress auf beiden Seiten. Dass man auch sich bewusst ist, dass man auch seine eigenen Erwartungen hinterfragt, sind die wirklich da angebracht, wo ich sie anbringe oder auch nicht. Und grundsätzlich ist ja hier, was Prabhupada, oder was hier beschrieben wird, ist, wie der Austausch von Gottgeweihten praktisch aussieht. Mahaprabhu Sankirtan-Bewegung ist ja, Sankirtan ist ja eine gemeinschaftliche Bemühung, Gottesbewusstsein selbst zu leben und auch Gottesbewusstsein weiterzugeben. Und in diesem Geiste hat ja auch wieder Prabhupada gehandelt. Für ihn war es ja ganz klar, ich möchte nicht nur einfach hier predigen und mal eine Philosophie vermitteln, sondern hat ja eine Gesellschaft gegründet, die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, und auch ganz klare Intention gehabt, was soll diese Gesellschaft sein, was hat sie für ein Ziel. Weil auch wenn es um Gemeinschaft geht, das ist ja ein Überthema überhaupt, ich will sagen lassen, dass die Vorlesung zum Thema handeln, wie gemeinschaftliche Bemühungen Krishna zufriedenstellen kann, wie wir durch gemeinschaftliche Bemühungen Krishna zufriedenstellen. Und Srila Prabhupada hat grundsätzlich 7 Ziele formuliert für die ISKCON, weil er sich vorgestellt hat. Und hier ist eines, das dritte, möchte ich immer vorlesen. Die Mitglieder der Gesellschaft sowohl einander als auch Krishna, dem höchsten Wesen, näher zu bringen. Und auf diese Weise den Mitgliedern, wie auch der ganzen Menschheit, das Verständnis zu vermitteln, dass jede Seele ein untergeordneter Teil Gottes ist, mit den gleichen Eigenschaften wie er. Vielleicht noch der erste Satz. Die Mitglieder der Gesellschaft sowohl einander als auch Krishna, dem höchsten Wesen, näher zu bringen. Und im 6. Ziel wiederholt er das nochmal eigentlich, die Mitglieder näher zusammenzuführen, mit dem Ziel, eine einfachere und natürliche Lebensweise zu lernen. Und das ist grundsätzlich überhaupt, wenn man eine Gemeinschaft, wenn man möchte, dass sie funktioniert, egal wie groß sie ist oder wie klein oder auf was sie ausgerichtet ist, ist eigentlich essentiell, dass ein gemeinsames Ziel besteht. Wenn man kein gemeinsames Ziel hat, kann man ja auch gar nicht an einem Strang ziehen. Das heißt eigentlich, die erste Aufgabe in einer Gemeinschaft besteht ja darin, dass sie ein Ziel für sich definiert. Was wollen wir eigentlich? Was soll diese Gemeinschaft hervorbringen? Was soll sie manifestieren? Und als nächstes muss natürlich darauf geeinigt werden, wie dann dieses Ziel umgesetzt wird. Es kann ja jeder eine ganz andere Idee haben, wie das zu machen ist. Und da geht es dann natürlich auch um Kommunikation. Und deswegen ist auch letztens in einer Klasse hat auch ein Devotee erwähnt, dass auch Bhakti no Thakur zum Beispiel Ekadashi, Ekadashi dazu genutzt hat, auch immer wieder neu zu reflektieren, seine eigene Agenda an Zielen, an spirituellen Zielen. Immer wieder zu schauen, was sind eigentlich momentan meine Ziele und wie gut bin ich dran. Das ist etwas Wichtiges. Ein Mensch, der kann, weil in der Bhagavad Gita heißt es, Vyavasayatmika Buddha, Ekera Kurunandana. Dass jemand im spirituellen Leben hat einen Fokus. Das heißt, er ist nicht viel verzweigt, sondern auf eine Sache gerichtet. Und das kann ja nur funktionieren, wenn auch eine klare Überzeugung besteht, auf ein bestimmtes Ziel zuzusteuern. Und das ist auch meine Erfahrung, weil ich ja aus dem therapeutischen Bereich komme, da ist auch essentiell, der Anfang besteht darin, Ziele zu formulieren. Wenn man mit jemandem nicht Ziele formuliert, dann geht man nirgends hin. Dann verbringt man vielleicht einen Haufen Zeit miteinander und dies und das. Und am Ende ist kein klares Resultat da, weil keine klare Absicht besteht. Das ist vielleicht auch ein gutes Wort. Welche Absichten hat man im spirituellen Leben? Welche Absichten hat man in einer Gemeinschaft? Und auch, wie bringen wir die zum Ausdruck? Manchmal kann es überhaupt erstmal ein Ziel sein, für jemanden überhaupt auch seine Anliegen zum Ausdruck zu bringen. Oder? Vielleicht ist man eher passiv und läuft immer mit. Oder kann auch ein Thema sein. Und was mich besonders interessiert in diesem Vers, natürlich sind alle dieser drei Formen, sind ja grundsätzlich einmal das mit der Wohltätigkeit, der vertrauliche Austausch und das Austauschen von Prasadam, ist das Guyam Achyati Pritchati, das sich vertraulich mitteilen und Fragen stellen und ja, dieser vertrauliche Austausch. Letztlich in der Bhagavad Gita finden wir eine Beschreibung, wie diese gereifte Form von Austausch aussieht. Das ist einer der Schlüsselverse auch der Bhagavad Gita, ein sehr schöner Vers. Makchita matkadaparna bodhayanta parasparam kadayantaschamam nityam tushyanti cha ramanti cha. Und er beschreibt, dass Krishna sagt, dass die Gedanken meiner reinen Geweihten sind völlig in mich versunken und ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben. Und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich gegenseitig über mich erleuchten und über mich sprechen. Und vor allem diese letzten Kadayantaschamam nityam tushyanti cha ramanti cha. Dieses gegenseitige sich immer über Krishna austauschen, eigentlich Bodhayanta Prasparam, im Englischen übersetzt Prabhupada das Bodhayanta mit Predigen, dass die auch die Reingottgeweihten zueinander predigen, und im essentiellen Sinn ist es ja eigentlich eine Botschaft vermitteln, ein Prediger vermittelt eine Botschaft, und das ist die Botschaft der Veden, zum Beispiel des Bhagavatams, und auch über Krishna sprechen. Und dann Tushyanticha, die Zufriedenheit wird immer größer, und Ramanticha, die Glückseligkeit steigt an. Das heißt, die Reingeweihten sind, die beglücken sich im wahrsten Sinne gegenseitig durch das Sprechen und das oder das Vermitteln von Krishna Katha. Und das ist da, wo es hin soll. Und das könnte auch eine Überlegung sein, oder das verstehe ich auch so, das ist eigentlich, was Prabhupada letztlich auch irgendwann erreichen möchte mit diesem Ziel, was er für die ISKCON gesteckt hat, dieses mit Gott geweihten Näherbringen, einen Raum geben, dass sie Krishna bewusst werden und dann natürlich sich selber auch erheben. Das ist für mich zum Beispiel ein Anliegen. Für mich ist ein Teil meines Wunsches und meiner Ambition, in der ISKCON oder in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu sein, selber auch Erhebung zu erfahren, spirituelle Erhebung zu erfahren und beizutragen, dass generell eine spirituelle Wandlung stattfindet. Dass ich vorankomme im spirituellen Leben, dass ich wirklich auch Läuterung erfahre und mein Bewusstsein wächst. Das ist für mich wichtig. Wenn das nicht mehr passiert, dann muss ich mir wirklich ernsthaft die Frage stellen, ob entweder das noch der richtige Ort ist oder ob ich wirklich was anderes machen muss. Eins von diesen beiden Sachen. Weil das ist auch wieder wichtig, es kommt zurück zu den Zielen. Wenn man keine Ziele hat, kann man sich auch nicht konstruktiv überprüfen. Weil auf was will man zurückgreifen? Wenn man sich nicht kein Ziel gesteckt hat, dann, na gut, dann hat man auch nichts, wo man sich dann kritisieren muss oder sich eben konstruktiv befassen muss. Außer vielleicht mit der Tatsache, dass man eben keine Ziele hat. Das ist dann auch wieder eins für sich. Und hier in der Nektar der Hingabe, jetzt bei diesem, was jetzt bei gelesen haben, Prabhupada schreibt, ein erfahrener Gottgeweihter, wie sagte hier, unterweist, ein weniger erfahrener, nimmt Unterweisungen entgegen. Hier ist klar eine Hierarchie. Wir finden auch später, eigentlich dieser Vers und die zwei folgenden Verse, die befassen sich direkt mit dem Austausch, den die Gottgeweihten miteinander haben. Und das ist mal eine Sache, die Hierarchie, oder? Dass einer, der Erfahrene spricht und der andere nimmt entgegen. Aber gleichzeitig denke ich, eine viel, vor allem auf die jetzige Zeit bezogene, wichtige Beziehung ist ja die von denen, die sogenannte auf der gleichen Ebene stehen, sich austauschen. Also freundschaftlich geht eine freundschaftliche Beziehung definiert sich auch dadurch, dass die zwei Menschen, die sich in, oder mehrere Menschen, die sich in freundschaftlicher Beziehung gegenüberstehen, da gibt es keine Rangordnung in dem Sinne. Man ist wie gleichwertig. Und man kann sich dann auch Sachen sagen, oder? Weil Freunde sind ja nicht diejenigen, wo man sagt, die können einem auch die Wahrheit klar ins Gesicht sagen, ohne dass man jetzt auch sich verstecken kann, weil ich hinter seiner Position, ich bin doch älter und du bist jünger. Oder ich bin hier der Chef und du bist der Angestellte und so weiter. Ne? Und in diese Beziehung geht es. Und kurz auf den Status bezogen, das ist sinnvoll, den nächsten Vers noch kurz anzureißen, weil hier macht Rupa Goswami eine Unterscheidung bezüglich welcher man bestimmte Devotees oder in der Gemeinschaft von Gottgeweihten, wie man sich verhalten soll. Und das ist natürlich erstmal vom Vers her etwas, was wie sehr äußerlich klingt. Das ist so ein Status, der ist so institutionell und kann man das wirklich so einfach eins zu eins machen. Und er schreibt hier, man soll den Gottgeweihten, der den heiligen Namen Sri Krishnas chantet, im Geiste ehren. Man soll den Gottgeweihten, der die spirituelle Einweihung Diksha empfangen hat und die Bildgestalt Gottes im Tempel verehrt, demütige Ehrerbietungen erweisen. Und man soll die Gemeinschaft des reinen Gottgeweihten suchen und ihm treu dienen, der im nicht abweichenden, hingebungsvollen Dienst fortgeschritten ist und dessen Herz völlig frei ist von der Neigung, andere zu kritisieren. Und hier Prabhupada ordnet es dann in der Erläuterung zu dem Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari und Uttam Adhikari. Kanishta ist im Grunde ein Adhyam, das beschreibt im Grunde bloß untere Stufe, mittlere und höhere Stufe. So kann man es mal definieren. Und hier ist noch spannend, hier wird natürlich ein Status mit einer Qualifikation gleichgesetzt. Das heißt, der Kanishta Adhikari Harinam-Einweihung. Das heißt, alle, die erste Einweihung haben, sind laut dieser Definition Kanishta Adhikaris. Laut dieser Definition sind alle, die zweit eingeweiht sind, Madhyam Adhikaris. Und dann gibt es entsprechend eben, das sind mehr schon dann äußere Symptome, wirklich innere Symptome. Der Uttam Adhikari ist dann jemand, der, wo hier eigentlich mehr auf Charaktereigenschaften eingegangen wird, dass er eben zum Beispiel frei ist von der Neigung, anderen zu kritisieren, ununterbrochen, hingungsvollen Dienst tätig ist und alle Lebewesen gleich sieht. Aber hier ist das Problem, wenn es jetzt um den liebevollen Austausch geht, was ist, wenn der äußere Status und die Qualifikation, die damit einhergehen sollte, nicht übereinstimmt? Ja, dann haben wir ein Problem. Weil was passiert ist einfach, man muss ja nicht viel drüber sprechen, aber was passiert ist, man hat kein Vertrauen. Und Vertrauen ist ein essentielles Element in jeder Beziehung. Und wenn wir auch uns den Bhakti-Yoga anschauen, das erste Element auf den 8, von den 8 Stufen, die nicht nur unbedingt linear verlaufen, sondern eigentlich parallel, ist Shraddha oder Vertrauen. Und Vishwanatha Chakravarti Thakur definiert auch bei Vertrauen nicht nur den Glauben oder Shraddha, nicht nur den Glauben haben, dass irgendwie da Wert besteht oder dass irgendwie Sinn hat, sondern auch, dass man den Wunsch hat, enthusiastisch sich in diesem Dienst zu betätigen. Das ist auch Shraddha. Und ähnlich kann man auch verstehen, wenn man in einer Beziehung mit irgendwem, ob das jetzt nun eine freundschaftliche ist, eine offizielle, eine vertrauliche Beziehung, wenn da kein Shraddha da ist, kein Vertrauen und auch nicht dieser Enthusiasmus, sich in die Beziehung reinzugeben, dann wird da nicht viel passieren. Dann wird es automatisch unpersönlich werden. Oder sogar, ist schlimmer, oder einfach auch sogar feindselig, frustrierend, ja, verbitternd, das kann alles passieren, einfach weil es mangelt an Vertrauen. Aber noch ein anderes wichtiges Element, was automatisch eigentlich hier, was Rupa Goswami mehr oder weniger explizit anspricht, ist der Respekt. Respekt ist ein wichtiges Element in den Beziehungen, vor allem zwischen den Vaishnavas. Deswegen dieser Vers schreibt eigentlich vor, wie man Respekt haben soll. Okay? Es gibt, und der richtet sich eben nach Qualifikationen eigentlich. Und er hat halt in diesem Vers wird nur erstmal die Qualifikation benannt, wie man zum Beispiel, dass man den Heiligen Namen chantet, das ist eine Qualifikation, das Mindeste, was diese Qualifikation verdient, entsprechend dieses Verses, ist, dass man diese Person im Geiste ehrt oder respektiert. Das heißt, dass man auch nicht auf diese Person herabschaut, sondern wertschätzt, dass man sagt, hey, das ist jemand, der nimmt den Heiligen Namen an. Und Krishna ist das lieb. Auch wenn er vielleicht noch so viele oder sie so und so viele Sachen noch nicht macht oder nicht gut kann, ist das eine Qualifikation für Respekt, entsprechend Rupa Goswami. Vielleicht gleich, um das vorwegzunehmen, man soll eigentlich, unsere Philosophie ist, dass man jedes Lebewesen grundsätzlich respektiert als Teil Krishnas. Nicht erst, wenn sie der ISKCON beitreten. Aber eben hier, es hat alles stufenweise und es hat nochmal ein anderes Ausmaß, eine andere Komplexität, sagen wir so. Vom Respekt. Und dann der Madhyam Adhikari, entsprechend dieser Definition, jemand, der Diksha genommen hat, obwohl es ja nochmal eine Klasse für sich wert wäre, überhaupt über Diksha und Shiksha zu sprechen, was das eigentlich, wie man das differenziert und so weiter, heißt das, es ist jemand, der noch eine tiefere Verbindlichkeit eingegangen ist ins spirituelle Leben. Wir kennen das, wir bezeichnen das auch als die brahminische Einweihung, wo ein Schüler sich noch mehr verbindlich zeigt, dass er eben nicht nur, dass er mehr Mantras chantet, sondern dass er auch im Dienst zugelassen wird und sich da verbindlich zeigt, wie zum Beispiel die Bildgestaltenverehrung. Bildgestaltenverehrung natürlich, Gauranitai zum Beispiel, die bedürfen überhaupt keine Einweihung letztendlich. Gauranitai, die nehmen von jedem, der den Wunsch hat, nehmen die Verehrung entgegen, so ähnlich wie Jagannath. Aber es gibt eben auch Bildgestalten, die haben einen anderen Standard oder andere Formen Krishnas, die eine andere Qualifikation erwarten. Oder dementsprechend wurde nochmal differenziert. Und das verdient laut diesem Vers auch wieder mehr Respekt. Das heißt, man soll seine demütigen oder wir würden heute vielleicht auch sagen respektvollen Ehrbietungen erweisen, dieser Person. Okay. Und dann eben der Uttama Adhikari, der qualifiziert sich dadurch, dass er eben gar keinen Respekt mehr braucht. Er ist jemand, der ist über diese Ebene hinweg, dass er auch sich selbst mit so einem Status nicht mehr identifiziert. Okay, das kann man natürlich nicht künstlich machen oder auch nicht künstlich erwarten. Aber hier ist letztlich was wir eigentlich an Vaishnava oder was Krishna am meisten wertschätzt, was uns ja auch im spirituellen Leben am meisten weiterhilft, ist, wenn wir es irgendwann schaffen, das sogenannte falsche Ego zu transformieren. Heißt uns nicht mehr mit gehendster, weltlicher, grobstofflicher, feinstofflicher Formen identifizieren und nicht mehr Erwartungen stellen, entsprechend unseres Ranges, entsprechend unserer Qualifikation und so weiter. Okay, das mal zu diesem Thema Respekt, da kann man auch noch sehr viel sagen. Vielleicht für die interessiert sind, es gibt auch ein englischsprachiges, sehr schönes Seminar, das nennt sich Culture of Respect, das lässt sich auch auf ISKCON Desire Tree, Leute, die diese Seite kennen, aber man kann auch googeln, von Madhavananda Prabhu. Madhavananda Prabhu ist jemand, auch ein schon sehr langjähriger Gottgeweihter, der sich speziell mit dem Thema überhaupt befasst, der Respekt in der Vaishnava-Kultur. Gut, also diese zwei Elemente, Respekt und Vertrauen, sind essentiell für funktionierende Beziehungen. Überhaupt, dass dieses Guyam Achati Akyati Prichati stattfinden kann. Weil wir alle haben die Erfahrung, wenn ich jemanden vor mir habe, es gibt, angenommen, man ist in einem, sag mal so ein klar weltliches Phänomen, jemand ist ein Problemkind, ein soziales Problemkind, und er kommt zu einem Psychologen oder zu einem irgendeinem anderen Helfer. Und jetzt ist dieser Helfer da und es ist wie eine gezwungene Situation, das Kind oder der Jugendliche, wie auch immer, kann auch ein Erwachsener sein, soll sich jetzt offenbaren oder nicht. Und er macht's nicht. Vielleicht einfach aus dem Grund, weil er denkt, was will der denn von mir, wer ist das denn überhaupt? Oder? Das heißt, Vertrauen ist nicht selbstverständlich. Vertrauen ist etwas, das man wie erschaffen muss. Und meine Erfahrung ist auch, eine Erfahrung des Coachings und der Therapie, passiert das viel durch eine bestimmte Art auch von Kommunikation, die natürlich zusammenhängt mit der inneren Haltung. Okay, zum Beispiel ist die Empathie oder das Mitgefühl, und wir sprechen dann von aktivem Zuhören auch, dass wenn man seinem Gegenüber vermitteln kann, dass man Interesse hat, wenn man auch versucht nachzuvollziehen, was möchte mir die Person überhaupt sagen, oder wenn ich generell einen Platz frei halte in mir selbst für die Anliegen dieser Person und das auch zeige, das ist eine Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen. Weil ich zeige, hier, schau mal, ich bin bereit, da jetzt was aufzunehmen oder auch den Wunsch haben, zu verstehen. Und das ist etwas, was zum einen verhindert werden kann, wenn man stolz ist und meint, ich bin doch so und so, wieso sollte ich jetzt hier dem zuhören oder Verständnis zeigen? Oder auch auf der anderen Seite Angst auch vor dem Verletzlichsein. Weil wenn ich was von mir preisgebe, wie wird das dann gehandelt, oder? Wie geht man mit mir um, wenn ich meine Schwächen zeige zum Beispiel? Und hier ist eine Frage des Vertrauens. Und somit hängt Vertrauen automatisch auch wieder mit Akzeptanz zusammen. Wenn ich eine Haltung habe von Akzeptanz, in der spirituellen Kultur sprechen wir immer von Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Ist im Grunde auch nichts anderes, als für jedes Lebewesen ungeachtet seines Daseinszustandes eine gewisse Akzeptanz zu empfinden und auch eine wie Nächstenliebe praktizieren zu können. Das heißt, auch dieser Person Wohlwollen zukommen zu lassen. Ja. Und so ist eben auch ein Anliegen, wenn es um eine Gemeinschaft geht, wie kreiert man Gemeinschaft, ist es in der ersten Linie auch, wie kreieren wir Vertrauen? Das ist die Frage. Und Vertrauen ist natürlich auch immer etwas, wer macht den ersten Schritt? Wer fängt an zu vertrauen? Wer gibt was von sich preis? Oder wer? Meine Erfahrung ist auch wirklich einen Wunsch zu entwickeln, wissen zu wollen, was bei der anderen Person so abgeht. Das heißt doch ruhig auch mal zu erfragen, nicht nur so eine Floskel vielleicht hier, wie geht's dir, sondern wie man findet, wenn man die Intention hat, einfach, muss man merkt, mal nachhakt und schaut und sich wie mit, wie Teil hat. Und automatisch, interessanterweise entwickelt sich dadurch auch ein Respekt. Weil umso mehr man versteht über eine andere Person und ihre Situation, auch ihre Probleme, ihren ganzen Kontext, umso mehr hat man im wahrsten Sinne Verständnis für die Person. Und dann kann man auch viel mehr nachvollziehen, warum jemand zum Beispiel ist, wie er ist. Wir haben oft Mühe, oh, der ist so und die ist so und bleib bloß weg von mir. Oder? Aber sobald wir irgendwie zu dem Punkt kommen, aus irgendeinem Grund, dass wir wissen, warum diese Person überhaupt so handelt, wenn wir das nachvollziehen können, dann kann sich auch unsere Haltung ändern. Dann können wir sowas wie Barmherzigkeit aufbringen oder auch Akzeptanz, Respekt. Weil das kann man verstehen, das macht Krishna. Weil Krishna weiß ganz genau, warum wir sind, warum wir uns so verhalten. Bei ihm gibt es keine Missverständnisse. Oder? Und deswegen kann Krishna auch bedingungslos lieben. Weil er im vollen Bewusstsein darüber ist, wo jedes Lebewesen steht. Und auch der reine Gottgeweihte heißt es, der ist im Grunde genauso transzendental. Das heißt, zum Beispiel Yamaraj. Yamaraj ist eine Figur in ein Deity. Also ist der praktisch der Richter in der materiellen Welt, zu dem man nach vedischer Auffassung kommt, nachdem man den Körper verlassen hat. Und der lässt einem alle guten und schlechten Resultate des eigenen Handelns zukommen. Man kann sich die Frage stellen, wie kann das fair vor sich gehen? Und Yamaraj ist zum Beispiel ein reiner Gottgeweihter. Und das macht ihn zu jemandem, der in direktem und reinem Kontakt zur Überseele steht. Und die Überseele ist eine Manifestation Vishnus, die in jedem Herzen gegenwärtig ist. Da übrigens auch der Name Vishnu. Vish kommt, heißt so viel wie durchdringen oder eindringen. Und Vishnu ist präsent in der ganzen Schöpfung. Durch seine Brahman-Ausstrahlung, aber auch seine Paramatma-Eigenschaft. Und er ist der Zeuge aller Tätigkeiten. Er weiß schon alles, bevor wir es ausgeführt haben, ist es ihm schon klar, oder? Und Yamaraj ist in direktem Kontakt mit ihm. Und er kriegt praktisch einfach nur die Botschaft. Er muss gar nicht selber spekulieren, was hat er gemacht oder nicht, sondern er weiß es. Und deswegen, Yamaraj, obwohl er eben ein Richter ist, empfindet er auch sehr viel Barmherzigkeit für die Seelen, weil er auch im Bewusstsein lebt, warum die Seelen sich verstricken, zum Beispiel, warum sie dies machen, jenes machen. Und das ist auch ein Schlüssel, Verständnis entwickeln führt zu, oder ist ein Bestandteil auch, dass man Nächstenliebe oder auch Gottesliebe entwickelt. Weil das ist eine Eigenschaft Krishnas. Krishna ist völlig frei von jeglicher Täuschung oder von Unwissenheit. Und deswegen kann er auch bedingungslos lieben. Und das ist das Problem der bedingten Seele, dass sie das eben nicht kann, weil sie so viel mit Unwissenheit bedeckt ist und auch so viele Überzeugungen und Auffassungen hat. Und es gibt in der Psychologie, spricht man von Übertragungen und Gegenübertragungen. Man spekuliert praktisch ständig, man nimmt, jemand erinnert mich an irgendwen, mit dem ich schlechte Erfahrungen hatte und mein Geist fängt an, da was zu projizieren und ich vielleicht lebe wieder ein Trauma aus und so weiter. Und da gibt es so viele Dynamiken, die uns im Weg stehen, Dinge zu sehen, wie sie sind. Und da kommen wir wieder auf die ersten Verse der des Nektar der Unterweisung zurück, wo es um diese Selbstfürsorge geht, dass man versucht, diese Dränge, einer von diesen Drängen ist, es fängt an mit Vajra-Vegam, Manasa, Krodha-Vegam. Manasa ist der Geist und Krodha ist der Zorn. Vegam ist sowas wie der Drang. Und man soll ein Dhira werden. Dhira ist jemand, der ausgeglichen oder nüchtern ist. Und wenn man in der Lage ist, den eigenen Geist etwas mehr zu durchschauen, ihn auch zu zügeln, dann kann man auch durchschauen, wenn man gerade in irgendeiner, wie sagen wir, Tamasik, aber es ist halt praktisch wie ein Slangwort, Tamasik, wenn man in einer Dynamik sich befindet, die unproduktiv ist oder wo man in Täuschung lebt, Selbsttäuschung, dass man das wieder durchschauen lernt. Und dazu sind eben wieder interessanterweise aber auch die Beziehungen notwendig. Weil wenn man niemanden hat, der ihn auch immer wie spiegelt oder hinweist auf etwas, dann man sagt so im Deutschen, man schmort dann in seinem eigenen Saft, oder? Und im eigenen Saft schmoren heißt im Grunde, dass sich nicht viel tut. Dass man praktisch nur in seinem kleinen Bereich bleibt und nicht wirklich herausschreiten kann. Und so haben wir jetzt so die Wechselwirkung, oder? Zwischen, um es mal technisch auszudrücken, dem Individuum und der sozialen Umwelt, oder wo dann eben das eine das andere braucht, wenn man eine Entwicklung erreichen will. Und das ist gar nicht mal nur materiell, das ist ein Grundprinzip, eben in der materiellen Welt und auch wenn man eine spirituelle Institution oder eine Einrichtung hat, sind diese Prinzipien genauso gültig. Ja, weil letztlich grundlegend erstmal sind wir alle in einer menschlichen Lebensform, auch wenn wir spirituelle Seele sind. Und dieser Körper funktioniert nach eben diesen Gesetzen der Natur, nicht nur grob, sondern auch feinstofflich. Und interessanterweise auch, um das ein bisschen mehr ins Philosophische zu lenken, in der Upanishad beschreibt Srila Prabhupada bestimmte Grundsätze für die Entwicklung von Wissen, sagt er. Und eines davon ist, dass man ein Wissenschaftler oder Philosoph werden soll, der nach der absoluten Wahrheit strebt, in dem Bewusstsein, dass eben materielles Wissen zeitweilig ist und mit dem Tod vergeht, wohingegen spirituelles Wissen Bestand hat. Und somit kann ich auch nur persönlich jeden ermutigen, auch sich, wie soll man sagen, eben ja so ein Wissenschaftler oder Philosoph zu werden. Und auch zu mehr so, dass auch das materielle Leben versuchen zu verstehen. Weil manchmal neigen Spiritualisten dazu, versuchen einfach der Welt zu entfliehen oder sich selbst zu entfliehen im Namen von Spiritualität. Aber Spiritualität heißt nicht Negierung, Spiritualität ist Transformation. Und Transformation heißt von einem Zustand in einen anderen übergehen, sich also im wahrsten Sinne entwickeln. Und man kann sich verwickeln und man kann sich entwickeln. aus Bedeckung heraus oder Verstrickung heraus. Und genau. Zum Beispiel eine Erfahrung, die ich gemacht habe in der Schweiz, ich lebe schon einige Jahre in der Schweiz. Es gibt eine sehr schöne Bhakti Sangha Gruppe in St. Gallen. Das ist von einem Devoti namens Shyamananda Prabhu und seine Frau Ratna Manjari. Die machen das schon seit 20 Jahren. Die haben da eine Gruppe, wo man sich jeden Mittwoch trifft, auch eigentlich praktisch genauso im Programm. Man macht Bhajans, man spricht über das Bhagavatam und die Bhagavad Gita und Prasadam. Und zum Beispiel machen wir das gerade so, wir haben, weil gut, diese Gruppe ist schon ein bisschen darauf eingespielt, dass wir jede Woche praktisch wie ein Kapitel des Bhagavatams durchlesen. Es gibt auch so ein Rotiersystem, das immer jemand anders moderiert. Das werden Fragen, okay, werden Fragen entwickelt zu diesem Kapitel, sodass jeder interaktiv damit befasst ist, die Philosophie zu verstehen. Und das kann man natürlich auch klein anfangen. Und ich finde das persönlich sehr bereichernd, weil dann auch jeder mir angehalten ist, beizutragen, weil jeder, egal wo er steht in seinem spirituellen Leben, hat ein Stück weit Krishna-bewusste Erfahrung gemacht. Oder? Und dass es darum geht, diese Erfahrung irgendwie einzubringen oder auch zu vergrößern. Und da ist eigentlich die Gemeinschaft da, das, was Prabhupada hier in diesen Zielen auch formuliert, dieser ISKCON. Dass Devotis sich näher kommen, dass eine Gemeinschaft entsteht, die Krishna-Bewusstsein kultiviert, die erhebend wirkt, letztlich. Das heißt nicht automatisch, dass immer alles nur, wie sagt man, smooth, dass immer nicht mehr alles nur geschmeidig läuft und schön ist und alles immer nur nett ist. Das kann genauso heißen, oder eben beinhaltet sogar auch Konstruktivität. Es ist auch ganz wichtig, dass man nicht so ein anderes vielleicht extrem reingleitet und sagt, ja, Spiritualität, da muss man immer nett sein. Auch die Schriften, wenn man liest, die sind nicht immer nett, was da gesagt wird. Und das darf auch gar nicht, muss auch gar nicht. Um Gottes Willen, wenn ich eine Religion hätte, wenn ich alles nur nett wäre, dann wäre ich weg. Da stimmt was nicht, oder? Weil die Konstruktivität ist wichtig, weil wir leben in einem egozentrierten Körper. Und dieses Ego ist stark. Und wenn ich von außen jemand ab und zu mal dran pocht, dann kriegen wir es vielleicht gar nicht mehr mit. Ja. Okay. Ja. Gut, dann beende ich hier. Wenn es von eurer Seite irgendwie Kommentare, Fragen gibt.
Ich würde gerne wissen, Herr Jansanga, man sagt über Abweichungen, also was in unserem spirituellen Leben, was könnte so eine Abweichung sein?
Also, ich versuche mich gerade zu erinnern, was habe ich über Abweichungen
gesagt? Ja, das war genau gesagt. Beim reingehenden
Dienst und. Aha, dass er ohne Abweichung im hügungsvollen Dienst tätig ist. Ja. Also. Du fragst jetzt, was wäre eine Abweichung?
Was könnte so eine Abweichung sein? Also wie man spürt im Leben. Also was könnte es sein?
Also Abweichung könnte sein, du gehst zum Fest, kommst raus und vergisst, was beim Fest war. Und denkst an alles Mögliche, was du vielleicht erledigen willst, deine Arbeit. Abweichung passiert, ist eine Sekundensache. Abweichung heißt, wenn der Geist plötzlich mit Sachen beschäftigt, die vielleicht entweder mit dem jetzigen, vor allem mit spirituellen Sachen, vielleicht gar nichts, entweder gar nichts zu tun haben, nur indirekt verbunden sind, oder wenn auch so der innere Fokus abschweift, wenn beispielsweise die Stimmung sich ändert auch. Man kann das mal beobachten. Abweichung heißt, also die Definition erstmal von fokussiert sein ist, dass der Geist völlig wie möglichst auf Krishna oder gerichtet ist oder eben auch auf das spirituelle Selbst. Und sobald der Geist aber versucht, in andere Richtungen einzuschlagen, wenn er wieder ins Vergessen geht, ne, oder so.
Krishna ist nichts vergisst. Alles, was man von Krishna hat. Also wenn Krishna Dienst, das ist das Ziel, oder, und wenn man das vergisst und was anderes, Fernsehen schaut oder so.
Eben, genau. Das wäre eine Abweichung. Deswegen ist es auch anfangs so erwähnt, Rupa Goswami oder in der Erläuterung betont Srila Prabhupada sehr stark, die erste Pflicht eben eines aspirierenden Spiritualisten, jemand, der das möchte, die ist es, Geist und Sinne zu beherrschen. Das ist natürlich ein Weg, das macht man nicht einfach so. Also ich bin da auch irgendwo auf meinem Weg, habe noch ein ganzes Stück vor mir, aber das ist so das Prinzip, wo man sich immer wieder zurückholen muss, sagen, okay, es geht darum, selber zu lenken, anstatt sich nur lenken zu lassen von allem außen um einen herum.
Das heißt in Praxis, wenig essen zum Beispiel, Sinne zu kontrollieren, Geist zu kontrollieren, also zum Beispiel andere Bücher zu lesen, nicht Krishna bewusst, ist das dann auch eine Abweichung und auch eine, das ist nicht ein Geist kontrollieren, ist das damit gemeint? Oder?
Vielleicht wichtig ist auch noch entsprechend seine Lebensumstände oder seines, sag mal so, wo man steht im Leben, sind die Erwartungen auch anders, auch von den Schriften her. Natürlich hier, wir sprechen jetzt von der höchsten Erwartung, ein Uttama, die gerade wirklich praktisch 24 Stunden ununterbrochen in dem Bewusstsein lebt, oder? Aber wenn man jetzt praktisch als anfänglicher Gottgeweihter das versucht zu erreichen, dann wird man einfach frustriert werden. Das heißt, es ist natürlich ein gradueller Vorgang, wo man sich Stück für Stück steigert, so wie jede andere Disziplin auch. Wenn du zum Beispiel losgehst und willst jetzt zum Beispiel irgendeinen Kampfsport erlernen, dann wirst du merken, dass du erst durch einiges durch musst an Gymnastik und Kraftaufbau und Technik, bis du irgendwann zu einem Punkt kommst, dass du wirklich Kampfkunst beherrschst. Okay, und so ähnlich ist es auch mit dem spirituellen Leben. Es ist ein Prozess, wo man sich entwickeln muss, den Geist Stück für Stück zu kontrollieren, zu läutern, Geschmack zu entwickeln. Das Geheimnis eigentlich ist nicht unbedingt in Willensstärke, die ist wichtig, Willensstärke braucht es, aber eigentlich das Prinzip ist, einen Geschmack zu entwickeln, weil das treibt uns an. Solange wir immer einen niederen Geschmack haben, das sagt auch immer die Bhagavad Gita, niederer Geschmack heißt alles, was so einfach materialistisch ist oder sinnlich ist, oder? Sobald man einen Geschmack mehr entwickelt für das Ständen oder für Krishnas Dienst, dann ist man wie selbst angetrieben dadurch.
Kirche, du hast da einen guten Punkt gebracht, dass man am Anfang, wie es in Merkel in der Weise steht, dass man sich selbst auch ein Stück weit liebt oder selbst genügend Respekt, Selbstrespekt gegenüberbringt. Und dann ist gleichzeitig aber auch eine dünne Gratwanderung zwischen Egozentrismus. Und so die Frage ist natürlich, wo ist die Balance oder wo ist die Linie zwischen ich liebe mich selber, ich kann mir selber was geben und ich stehe selber nur noch im Mittelpunkt und sehe die anderen nicht mehr. Das ist ja auch so eine feine Gratwanderung, wo die Devotis immer so ein Stück weit stehen. Ne? Weil man will ja jemandem anders, man will eine demütige Haltung entwickeln, aber auf der anderen Seite will man natürlich auch sich selber nicht verlieren, nicht vergessen. Also die Balance zu halten, ist irgendwo so eine Grad von Kunst. Vielleicht hast du da noch was aus deiner tiefpsychologischen Praxis.
Die Bhagavad Gita beschreibt die drei Gunas und auch die wirken auf die Psyche. Ein Geist in Sattva-Guna hat bestimmte Eigenschaften, ein Geist in Rajaguna und Tamaguna. Und wenn wir zum Beispiel in unserem Kommunikationsseminar noch, wir sprechen davon, dass sich zum Beispiel eine Kommunikationsweise, die viel, also man kennt die Aggressiv-Passiv-Dynamik, das ist auch etwas Ähnliches, wo man vergleichen kann zwischen Selbstverneinung und Egoismus oder Narzissmus, wie man es nennen möchte. Und bei dem einen geht es darum, der passive Mensch zum Beispiel, der sagt, alles was ihr sagt und wollt, das zählt meins nicht. Ja, und der andere dreht das einfach rum, der sagt, alles was ich denke und will, zählt euers nicht. Und Sattva-Guna ist eigentlich etwas, was wie beides beidem Raum gibt. Der sagt, mein Bedürfnis oder mein Standpunkt zählt, aber auch das des Gegenübers. heißt, man gibt beiden erstmal überhaupt ein Recht zum Bestehen. Bei den anderen ist das nicht so, da kann nur eins gelten. Das ist so die Einseitigkeit. Und Einseitigkeit ist eigentlich das Problem. Grundsätzlich neigen wir zu den Extremen, in eine Einseitigkeit reinzukommen. Und Sattva-Gun heißt eigentlich zu praktizieren, dass man beiden Sachen Raum gibt. Und da geht es eben darum, da wird schwierig, wenn man dann anfangen muss, auch wie Kompromisse zu erarbeiten. Es ist im Grunde wie einfacher, in einer Einseitigkeit zu sein, entweder zurückzustoßen oder sich völlig aufzugeben. Und es ist aber mehr Arbeit, eine Balance zu halten. Noch von uns, was das schreckt uns vielleicht auch zurück, dieser Aufwand, der betrieben werden muss. Und, aber gleichzeitig ist es auch sehr belohnend, weil wenn man nämlich wirklich für sich einsteht, die eigenen Grenzen zieht, das ist natürlich auch ein Stück weit, muss man es rausfinden. Man kann jetzt nicht plötzlich der völlig ausgeglichene Mensch sein auf Fingerschnipp oder aber. Wenn man das macht und auch dann merkt man, in der Beziehung passiert was, wenn man erstmal überhaupt mal übt, beide Standpunkte zu akzeptieren, eben auch zum Beispiel durch Empathie, dass man sagt, okay, ich verstehe, du willst das und das und das, ich merke, bei mir geht es nur bis da und dahin. Und wenn das mal offen liegt, oder, das macht auch schon was wieder in Beziehung und dann kann das Gegenüber auch schon wieder reflektieren, aha, muss ich vielleicht hier auch ein Stück zurücknehmen oder nicht? Es geht darum, auszutauschen. Das ist ja überhaupt Austausch, liebevoller Austausch. Oft tauschen wir nicht aus. Es wird einfach nur angenommen. Ich denke jetzt, okay, wenn sie jetzt das sagt, eigentlich vielleicht andersrum, wenn er jetzt das sagt, dann meint er das und das und das bestimmt. Obwohl gesagt ist eine Sache, gemeint vielleicht eine andere. Und so leben wir oft viel in Annahmen und Projektionen. Und hier geht es erstmal auch um offene, ehrliche Kommunikation. Das ist auch ein Schritt dahin. Eben auch vielleicht den Mut haben. Manche Menschen haben nicht den Mut, ihre eigenen Bedürfnisse auch zu äußern, weil sie denken, steht ihnen nicht zu, zum Beispiel. Andere wiederum sind vielleicht auch vielleicht sehr aggressiv oder haben Angst, dass es ihnen nicht gewährt wird. Und dann werden sie eben egoistisch sagen, ich nehme mir einfach was, ich will die Frage gar nicht erst. Kann auch sein. Ich weiß nicht, ein bisschen deine Frage. Vielleicht wichtig, was mir anfangen sehen kann, wo du das gefragt hast, natürlich das Erste, was wir betonen, eigentlich ist ja, habe ich eine Minute? Ja. Dass wir in Krishna, oder Sankirtan ist ja eigentlich eine Bemühung, eine spirituelle Bemühung im Sambandha-Gyan. Sambandha ist praktisch, für die, das werde ich noch nicht kennen, ist unser Bewusstsein darüber, was unsere Beziehung mit Krishna ist. Das heißt, dass wir eigentlich ein Verständnis haben, was ist unsere Identität. Und das ist ja das Erste, was wir auch lernen in der Bhagavad Gita, dass man eben unterschieden wird vom Körper. Dass das eigentliche Selbst nicht körperlich, nicht feinstofflich ist, sondern ein spirituelles Selbst ist. Und wenn das unsere Ausgangsposition ist, dann haben wir wieder nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge. Als wenn wir uns für den Körper halten zum Beispiel oder für eine bestimmte Rolle, mit einer Rolle sehr stark identifizieren. Dann haben wir natürlich eine andere Betrachtungsweise, neigen dann eben zum Egoismus. Wenn man wirklich weiß, oder in einem Bewusstsein handelt, dass man eben ein spirituelles Wesen ist, das von Natur aus auch immer eine dienende Funktion hat, dann, wenn man das wirklich verinnerlicht, dann kommt man gar nicht mehr in die Rolle rein, ich bin aber jetzt hier Kontrollierer und Genießer. Und das ist ja eben auch ein Grundproblem. Weil zum einen wollen wir gerne genießen, kontrollieren, aber nicht gern kontrolliert sein, zum Beispiel. Das ist auch immer, dann geht es der Kampf, dann Machtkampf. Und weiß nicht, ja, das war noch so ein Gedanke, der mir jetzt kam.
Ja, und in dem Sinne ja auch, weil du vorhin um Transzendenz auch geredet hast, ne? Das war auch ein guter Punkt, dass man sich sozusagen von einer Stufe in eine andere hineinentwickelt. Eine Art Involution.
Transformation.
Und dann ist ja auch die Frage, weil ab dem Moment, wo man wirklich Krishna bewusst ist, dann geht es ja gar nicht mehr wirklich um mich oder dich, in Anführungsstrichen, sondern da geht es ja darum, wie können wir den höchsten Willen Krishnas zufriedenstellen und dadurch transzendieren wir ja letztlich auch diese Balance oder was wir versuchen im Leben aufrechtzuerhalten. Hinsichtlich dahin, wie können wir Krishna zufriedenstellen?
Genau, da hat man ein gemeinsames Ziel. Das kommt aber zum Anfang zurück. Genau, da gibt es ein Ziel und eine Einigung, dass man gemeinsam das Ziel erreichen möchte. Und es geht nicht um einen selbst, genau. Es geht um ein drittes, höher gestelltes Prinzip, nämlich Krishna.
Du hast gerade einen interessanten Punkt gemacht, dass man sowohl die Position des anderen anerkennen sollte und aber auch für sich selber ehrlich mit sich sein soll und schauen soll, inwieweit, was kann ich geben, was vielleicht noch nicht. Und das bezieht sich auf die Beziehung zwischen Menschen letztendlich, weil wir sitzen dann im gleichen Boot. Wie ist es denn aber mit der Beziehung zu Krishna für uns auf unserer Anfängerebene? Sollten wir zu Krishna auch und offen und ehrlich sagen, Krishna, das kann ich dir geben, so viel kann ich dir dienen, mehr vielleicht noch nicht? Und, oder sollten wir da sagen, okay, ich probiere halt einfach alles zu geben und schaue, wie es weitergeht?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ins individuelle Gebet gehe, es gibt ja die Gebete, die wir haben, die sind von den großen Heiligen, die man im reinigungsvollen Dienst betet. Und die mögen oft nicht so authentisch wirken, wenn man die selber aufspricht. Und dass wenn ich mein eigenes Gebet bringe zu Krishna, und es läuft in der Form ab, dass ich im Grunde eigentlich nur gewissen eigentlich ist es ein Dialog, auch wenn es von außen wie ein Monolog ist, aber einfach zu Krishna anfange zu sprechen. Und eben praktisch, was hier zwischen Gottgeweihten passiert, auch, dass mein Geist offenbare, einfach ihm darlege, was so läuft. Und ich merke oft, dass irgendwelche Blockaden oder auch Erschöpfung oder sonst was aufhört ein Stück weit oder sich legt, wenn ich mit Krishna darüber spreche. Das heißt, das Gebet ist eine sehr kraftvolle, ist ja auch eines der Vorgänge des hindusvollen Dienstes, des Vandanam. Und wenn man sich Krishna offenbart, nein, das ist ja auch, oft ist die Last, eben dann wird die Last ein Stück weniger. Seine eigene Schöpfung oder sein Unmut, oh, das kann ich jetzt nicht und ich bin hier am Limit. Oder wenn man anfängt, dass, ich glaube, Krishna will, dass ich aufhöre. Ja, das Mikrofon ist aus. Jetzt ist, nee.
Nee, das Batterie zu Ende.
Oh je, ist aus.
Mach mal nicht.
Okay. Leg ich's. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das dann das war etwas, wo ich fand, das macht einen Unterschied, ob man dann man
ich war mal
jetzt geht, ich glaube, du hast das angeschaltet und dann wieder das zu nah dran gehabt. Ja, ich spreche jetzt ist gut. Ja. Aber ich denke, es ist auch wichtig, ja, zum bestimmten Punkt, oft braucht es das, lass mal so ruhig so, oft braucht es das einfach auch, wenn man wie auch es mal ausspricht, wo, dass man seine Grenze hier so erlebt, das kann auch schon ein Stück weit bewegen, auch diese Grenze zu überwinden. Das ist auch meine Erfahrung. Oft ist es das so, weil es im Geist passiert und wenn man es erstmal aber wie anbringen kann irgendwo und sagen kann, eben zum Beispiel im Gebet, dann hat man das Gefühl, ah, jetzt kann ich auch doch ein Stück weiter trotzdem. Das ist meine Erfahrung.
Ja, und ein guter Punkt auch, weil Krishna sieht ja eher im Herzen, wo wir sind. Also wir können ihm ja eh nichts vormachen. Ich hatte auch eine Zeit lang gedacht, ich meine, ja, da mache ich den Altar ständig zu oder legt die Dedis ständig schlafen. Ja, oder dachte ich mir, ja, ist auch egal, er weiß eh, wo ich stehe. Also kann ich ihn auch einfach, kann er auch immer zuschauen. Natürlich muss man ihn schon auch, ne? Aber jetzt die Haltung zu kultivieren, ich schiebe Krishna aus meinem Leben raus, weil ich nicht will, dass er bestimmte Sachen sieht. Macht eh keinen Sinn. Das habe ich so erfahren. Von daher habe ich dann einfach Devi Summer da. Jeden Müll ins Bett ab.
Ich glaube, was er, glaube ich, auch sagt, ist, dass nicht das Gefühl zu haben, dass man Krishna jetzt runterlässt, sozusagen, indem man sagt, okay, hier bis hier kann ich und bis dahin nicht. So. Okay, gab noch einen Kommentar da hinten oder eine Frage?
Was mich stört, ist immer, wenn einer so hochspirituell dann entwickelt ist, ne, dass der dann plötzlich dann alles darf, ne, und keinen Respekt mehr haben muss und das und das und das, was du vorhin sagtest, und was man ja sieht in der Krishna-Bewegung, dass dann auch viele, die oben sind, plötzlich, weil sie das dann alles nicht mehr machen, fallen. Also so viel zum Thema, ich falle die Rotos.
Ich glaube, damit hast du deine Frage auch schon ein Stück beantwortet. Ja.
Sind das nicht gut?
Stimme ich dir zu, ja, das ist nicht gut. Der Prozess beinhaltet, wenn man eigentlich eine hohe Stufe erreicht hat, dann sollte man eben dieses Ego, heißt es ja eigentlich bei Definition, dass man das falsche Ego überwunden hat. Wenn man dann aber Züge zeigt, die eigentlich auch ein falsches Ego schließen lassen, hat man eben das nicht überwunden. Und ja, ist nicht gut, ist nicht richtig, stimme ich dir zu.
Dann ist da noch ein anderes Thema, was tun wir dagegen, um ihn wieder...
Ich würde vielleicht hier sagen, erstmal, eben was ich anfangs auch gemeint habe, wie der Nektar und der Weisung aufbaut, Charity begins at home. Oder? Wie erstmal auch, weil umso mehr man selber Erfahrung macht mit sich selber, sich selber transformiert, erst dann kann man anderen helfen. Wenn man selber einfach nur noch nicht groß, wenn man zwar tolle Ideen, ich habe auch Patienten immer gehabt, die waren echt super, die waren so enthusiastisch, wenn es darum ging, anderen Ratschläge zu geben, es war unglaublich. Die haben wirklich, die kamen und sagten, ja, mach das so und das so, aber wenn es um sie selber ging, ich bin jetzt krank und ich kann halt nicht kommen. Und, ja. Okay. Soweit. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin überhaupt froh, muss ich sagen, auch jetzt erstmals heute in diesem Tempel zu sein, in Berlin, und auch wieder vertraute Gesichter zu sehen. Ich freue mich und auch vielen Dank für die Möglichkeit zum Sprechen. Grand Raj, na gut, ich sag mal, der Nektar der Hingabe in Beweisung. Ijai.
Ja, vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Pause zum Beinevertreten und Griffen und dann geht es gleich weiter mit der Gora-Artik. Im Anschluss an die Kirtan gibt es dann das große.